Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Hi Baby, wie war die Arbeit? Was ist das?
Mein Firmen-Newsletter. IP, yes! Du solltest mal einen Blick drauf werfen.
Oh, Schatz, muss ich das jetzt lesen? Du weißt doch, normalerweise lasse ich mir doch immer erst ein Bad ein und zünd mir eine Kerze an.
Hier steht es. Lies.
Einer unserer Queens-Fahrer bricht den Rekord. Du?
Lies!
Über 18 Jahre hat der Fahrer Iggy Stankowski, der jetzt in Rente ist, einen Rekord gehalten, den viele für unüberbietbar hielten. Erstaunliche 951 aufeinanderfolgende Liefertage ohne Zwischenfall.
Nichts zerdeppert, keine Verspätung oder Kundenbeschwerde.
Ah, okay. Aber ein Mann scheint sich von diesem langjährigen Rekord nicht einschüchtern zu lassen. Es ist Queens-Fahrer Doug Heff... Fernandes. Er hat derzeit 946 aufeinanderfolgende vorfallsfreie Tage und sollte Iggys Rekord am 18. dieses Monats brechen. Wow.
Hältst du mich immer noch für einen jämmerlichen Versager?
Jetzt nicht mehr so sehr. Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Das ist so toll.
Was soll denn das? Spinnst du? Man küsst keinen Mann, der den Rekord brechen will. Das bringt Unglück.
Liebe Güte, tut mir leid.
Lance Armstrong lässt sich auch nicht küssen, bevor er sich das gelbe Trikot überzieht.
Den würde ich sogar im grünen Trikot küssen. Und was kriegst du, wenn du den Rekord brichst? Ein bisschen mehr in die Gehaltstüte? Oder vergolden sie deine Chance?
Du wirst lachen, die hängen eine Gedenkplakette für mich auf. Und zwar genau dort, wo Iggy's jetzt ist.
Ach ja, wo denn?
Neben unseren Spinden. Du hast sie schon gesehen.
Nein, habe ich nicht.
Natürlich hast du. Sie sind zwischen der Sodamaschine und den Gabelstapler-Sicherheitstipps.
Oh ja, richtig.
Spring deinem sofort ins Auge.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hey. Na, ihr zwei, wie war euer Spaziergang?
Wunderbar.
Lässt sie dich jetzt schon mal von der Leine, Arthur?
Douglas, diese junge Lady ist zwar eine professionelle Hundebetreuerin, aber mich führt sie nicht, Gassi. Sie ist einfach meine Freundin und leistet mir Gesellschaft.
Entschuldigung.
Könnte ich meine 10 Dollar haben? Oh, Arthur, könnten wir unsere Donnerstagsspaziergänge auf Freitag legen, denn Scooter braucht die Donnerstage wirklich.
Na klar, Scooter ist so ein feiner Kerl, da bin ich gerne bereit zu wechseln.
Großartig, dann sehen wir uns also am Freitag gegen 14 Uhr. Schönen Tag noch, Leute.
Ihnen wiedersehen.
Auch. Bye. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Franger. Coco, pinkel nicht auf die Pflanzen.
Dad, ich bestelle uns heute was zu essen. Willst du noch ein Nickerchen machen?
Ich hatte eigentlich gehofft, dass du und ich noch zwei Partien Scrabble spielen könnten. Das Turnier im Seniorencenter fängt nächste Woche an. Das weißt du doch noch, oder?
Ich habe dir doch gesagt, dass ich bei diesem Turnier nicht mit dir spielen werde.
Du sagtest, du würdest darüber nachdenken.
Nein, Dad, meine genauen Worte waren nicht mal mit vorgehaltener Pistole.
Ich bin verwundert über deine Reaktion. Als du noch ein Teenager warst, hatten wir so viel Spaß bei diesem
Spaß?
Turnier.
Spaß? Es war die Hölle.
Es war der Himmel.
Hölle!
Himmel!
Nein, das war es nicht! Dad, jetzt hör aber auf. Jedes Wort auf diesem Scrabble-Brett hat dich an irgendeine dämliche Geschichte erinnert. Irgendwann bin ich ausgeflippt, dann haben wir uns gestritten und tagelang nicht miteinander geredet.
Das nennt man Familienbande.
Ich spiele nicht mit, Dad.
Na gut, dann gehe ich runter, bis das Essen kommt. Und wein mich aus.
Lies es nochmal, bitte. Oh.
Hey, Doug. Ich schreibe dir was über deinen Rekord für die IPS-Website. Hast du mal eine Minute?
Ja, klar.
Also, es sind noch 3 Tage, bis du Iggys Rekord brichst. Wie geht es dir?
Nun, die Wahrheit ist, ich denke gar nicht so viel über den Rekord nach. Ich versuche einfach nur, die Pakete abzuliefern. Weißt du, es geht hier nicht um mich, sondern darum, was das Beste für die Firma ist, das Team. Das I in IPS bedeutet nicht ich im... Ich meine mich, sonst wird es ja MPS. Streich das bitte weg.
Ja. Das streiche ich.
Die Sache bei Rekorden ist doch, dass sie kommen
ich
und
hab
gehen.
Alles, was
sie
ich
sind
brauche.
Die Naturgewalt. Okay.
Ein bisschen längerer Clip, King of Queens. Und es geht mir um diese Gedenkplakette. Er kriegt sie dann zum Schluss. Da sitzt er ganz am Ende dieser Serie dann davor. Okay. Ja. Wer träumt nicht davon, Gedenkplaketten aufzuhängen. Also vielleicht in anderer Form, als wenn man IPS-Fahrer in Queens ist. Mit Gedenkplaketten meine ich all die Dinge in unserem Leben, die mit unserem Namen verbunden sind und die irgendwie uns und der Welt beweisen, dass wir von Bedeutung sind. Wenigstens ein bisschen von Bedeutung. Keine jämmerlichen Versager, sondern Leute, denen etwas gelingt, die etwas erreicht haben, die etwas aus sich rausgeholt haben, etwas aus sich gemacht haben. Wir sind ganz gerne wichtig. Wir sind ganz gerne wichtig. Und darum mögen wir so einen Titel überhaupt nicht. Du bist nicht so wichtig. Dieser Titel ist abwertend, demütigend, frustrierend. Du bist nicht so wichtig. Wir würden sagen, nein, das ist nicht wahr. Und wenn es wahr ist, dann möchte ich das nicht hören. Unsere Reihe haben wir ja genannt, so im Oberthema, erwachsen. Und tatsächlich behaupte ich heute, zu einer erwachsenen Reife gehört, dass sich unsere Träume verändert haben. Das Lebensziel Selbstverwirklichung, in Klammern Plaketten aufhängen, das bezeichne ich heute in gewisser Weise als unreif, vorläufig, unzulänglich, nicht ausreichend. Ich behaupte, ein reifer werdender Mensch, das ist jemand, dem es zunehmend darum geht, oder nicht mehr darum geht, selber groß zu sein, sondern darum, sich an etwas anderes, Größeres hinzugeben. Ich behaupte heute, beim Erwachsenwerden geht es auch darum, von Selbstverwirklichung zu Selbsthingabe zu kommen. Und ich glaube, das habe ich nach der Predigt von letztem Mal gedacht, das hat schon auch irgendwie mit unserem Alter zu tun. Ich glaube, ein junger Mensch hat irgendwie durchaus das gute Recht auf seine Suche nach Bedeutung. Irgendwie dachte ich so, es ist eigentlich schon gesund, wenn ein 12-Jähriger sich mit anderen misst. Oder wenn ein 15-Jähriger seine Begabung entdeckt, wenn ein 17-Jähriger an sich glaubt und irgendwie Selbstbewusstsein entwickelt und ja, von mir aus auch Plaketten aufhängt. Du kämpfst als junger Mensch um Wert, um Anerkennung, um Identität und ich dachte, das muss wahrscheinlich auch irgendwie so sein. Und dann, wenn er dann irgendwann Mitte 50 ist, dann wird er hoffentlich entdeckt haben, dass es im Leben um mehr geht als um die eigene Bedeutung. Und um die eigene Größe. Und also irgendwo zwischen 15 und 55, sagen wir jetzt mal, hat er dann aber diese harte Lektion gelernt, du bist nicht so wichtig. Also ich glaube, das hat ein bisschen schon auch mit dem Alter zu tun, in dem wir gerade stecken. Er hat irgendwie gelernt, du bist nicht so groß. Deine Plaketten sind maximal nett. Und die ein oder andere verhindert vielleicht sogar, dass du das Größere, um das es im Leben geht, wirklich in den Blick kriegst. Weil deine Plaketten so groß und bedeutend sind. Du bist nicht so wichtig. Diese Wahrheit zu erkennen und sie als gar nicht so schlimm zu erkennen, ist meiner Meinung nach ein häufiger Schritt zur Reife und hat wahrscheinlich schon auch mit unserem Alter zu tun. Allerdings kriege ich jetzt an zwei Punkten so ein bisschen Bauchkribbeln. Das erste, diese Art von Erwachsenwerden, die scheint sich irgendwie nicht automatisch einzustellen. Also in dieser Welt geht es doch eigentlich beinahe jedem um sich. Und zwar auch erschreckend vielen, die schon über 50 oder 55 sind. Also das scheint sich gar nicht so automatisch einzustellen. Leute, die nicht mehr für Selbstverwirklichung kämpfen, sondern für Selbsthingabe leben, die sind selten, denen verleihen wir nie Friedensnobelpreise. Das ist das eine, was ein bisschen Bauchkribbeln macht. Das scheint nicht automatisch zu kommen. Diese Art von Reife. Und das Zweite, die allermeisten von uns, die wir hier sitzen, sind nicht mehr 15, auch noch nicht 55, wir sind irgendwo dazwischen. Und die Frage ist, wo sind wir eigentlich auf diesem Weg? Ich bin 35, genau in der Mitte. Ich habe mich gefragt, habe ich eigentlich wenigstens schon die Hälfte dieses Weges zurückgelegt? Von Selbstverwirklichung zu Selbsthingabe. Ich weiß, ich habe noch gar nicht begründet, warum ich das überhaupt für reife halte. Das mache ich dann gleich. Habe ich überhaupt wenigstens schon die Hälfte zurückgelegt? Ich fürchte nicht irgendwie. Am Freitag saß ich gerade an den Vorbereitungen zu dieser Predigt. Und manchmal, du sitzt da und bereitest was vor und manchmal schießen dir Gedanken durch den Kopf und du machst mal für 5 Minuten was völlig anderes. So auch dort. Ich dachte, Mensch, ich könnte ja eigentlich mal wieder schauen, was mein kleiner Bruder so macht. Er hat vor ein paar Jahren mit einem Freund zusammen auch eine Kirche gegründet, sowas ähnliches wie das hier. Und ich dachte so irgendwie, ich könnte mal wieder auf seine Homepage gehen, oder ihre Homepage, mal schauen, was da so draus geworden ist. Als ich sie das letzte Mal sah, war die Homepage noch lausig. Sie waren gerade so am Anfang. So, ich klicke da so rum, denke, wow, stylisch. Stylischer als unsere, irgendwie. Beeindruckend, was mein Brüderchen da mit anderen, das scheint zu laufen. Ich sehe viele Bilder von schönen, jungen Menschen, die coole, bunte, interessante, spannende Dinge tun. Klick mich da so ein bisschen wegen durch die Page und spüre so ein bisschen was von der Dynamik, die jedenfalls die Homepage suggeriert, die in dieser Gemeinde da so vor sich geht. Hat sich echt gemacht, denke ich. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken, wir müssten dringend das neue Layout unserer Homepage aufsetzen. Wenn mein Bruder irgendwann mal bei uns rumklickt. Oder so ein Gedanke wie, Mann, oh Mann, wenn der so Gas gibt, dann müsste ich vielleicht hier auch mal. Krass eigentlich, ich breite gerade etwas vor, predigtechnisch, und bin eine Minute später dabei, gedanklich über Gedenkplaketten nachzudenken, über meine Bedeutung, Erfolg, Wichtigkeit und so. Es geht mir offensichtlich immer noch in meinem Mindset ganz schön viel um mich. Du bist nicht so wichtig, ich fürchte, mehr als die Hälfte von diesem Satz habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht ist das sogar schon optimistisch gesagt. Dass er wahr ist, dieser Satz, das merke ich manchmal, aber es schmeckt dann immer noch bitter. Du bist nicht so wichtig. Also, die Frage an dich, wie viel deiner Tagträume drehen sich um Gedenkplaketten mit deinem Namen drauf? Obwohl du nicht mehr 15 bist. Wie viel von deinem Frust auf der anderen Seite kommt daher, dass du irgendwie mit schöner Regelmäßigkeit feststellst, boah, so bedeutend bin ich nicht, andere sind besser, viel besser. Wenn mir jetzt nicht langsam was Gutes einfällt, wird man mir kein Denkmal aufstellen. Du bist nicht so wichtig. Wir mögen diesen Satz nicht hören, er gefällt uns nicht. Und deswegen mögen wir auch diese Worte von Jesus nicht, die, sage ich jetzt mal so pauschal, ich behaupte, wir mögen sie nicht so sehr, die ich letztes Mal schon vorgelesen habe und die auch diesmal wieder Gegenstand dieser Predigt sind. Markus 8, ich lese sie wieder vor. Jesus rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich und er sprach zu ihnen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es, altes Lutherdeutsch, dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Es gibt ein fürchterliches Wort in diesem Text, das wir gar nicht gern haben. Und das ist dieses, was ich da oben unterstrichen habe, verleugne sich selbst. Das ist ja schon genau das, ne? Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Aber oh, das hört sich für uns irgendwie wie ein bisschen das Gegenteil von dem an, was für einen Menschen gesund sein kann. Sich selbst verleugnen. Wir fragen uns, was heißt das? Sich selbst ablehnen oder was? Was ist das? Ich glaube, dass kaum einer von uns diesen ersten Satz, den ich da unterstrichen habe, mag. Aber der zweite, den ich unterstrichen habe, ist vielleicht der, der uns trotzdem veranlasst, darüber nachzudenken, ob was Wahres dran sein könnte. Diese dramatischen Worte da unten mit meinen Worten, was würde es dir bringen, die ganze Welt zu gewinnen, also weiß ich, wie viele Gedenkplaketten zu haben? Was würde es dir bringen, wenn du doch Schaden an deiner Seele nimmst? Also Jesus scheint offensichtlich ja nicht zu wollen, dass unsere Seele, also unser tiefstes Wesen, unsere Persönlichkeit, ich, Christoph Schmitter oder du, wie immer du heißt, das, was du im tiefsten drin bist, dass das Schaden nimmt. Das scheint er nicht zu wollen. Er scheint zu wollen, dass das Wichtigste an uns gesund bleibt und lebt. Und hey, wir reden nicht bei Seele, wenn da Seele steht, reden wir nicht davon, so nach dem Motto, Hauptsache, deine Seele kommt dann irgendwann in den Himmel und wenn das auch hier alles ohne Gedenkplaketten abläuft. Was da, wo da Seele steht, da, das ist ein bisschen ungenau übersetzt. Wenn man nicht Luther-Übersetzung nimmt, sieht man es auch. Da steht genauso Leben wie oben. Also, das ist immer dasselbe Wort. Man müsste eigentlich nicht Seele hinschreiben, sondern Leben. Also, man könnte sagen, wenn du nicht am Leben vorbeileben willst, dann lass dich auf einen Weg ein, der zwar nicht leicht ist, der aber letztlich ein Weg ist, wo du das Leben nicht verlierst. sondern das Leben gewinnst. Ich habe diesen Weg, zu dem Jesus uns da einlädt, so letztes Mal Realitätstherapie genannt. Und das nenne ich auch heute so. Realitätstherapie. Und diese Therapie oder diesen Weg, den Jesus damit uns geht, um damit wir zur Reife kommen, der ist, das habe ich letztes Mal sehr stark betont, ein Weg, fast immer ein Weg durch die Tiefe. Denn die Realität ist hart. Und letztes Mal ging es um Schmerz in unserem Leben. Und darum, dass Gott uns manchmal Schmerz zumutet und uns zumutet, durch den Schmerz durchzugehen und dass gerade darin eine Chance liegt für Reife. Erwachsenwerden bedeutet, die oft schmerzliche Realität zu sehen und sich dann mit ihr anzufreunden. Das war so letztes Mal irgendwie so der Punkt. Und diesmal geht es um eine zweite Realität. Und die hat auch das Potenzial, irgendwie unser Weltbild auf den Kopf zu stellen. In dieser Welt, könnte man sagen, ging es um Selbstverwirklichung und Jesus redet von Selbstverleugnung. In dieser Welt wollen wir wichtig sein und Jesus sagt, du bist nicht so wichtig. Und diese Veränderung, die ist so was Ähnliches wie eine kopernikanische Wende. So heißt der erste Punkt. Eine kopernikanische Wende. Also Kopernikus. Jetzt machen wir ein bisschen Physik. Für die gut waren in Physik und ein gutes Gedächtnis haben, ist das jetzt nur Dinge, die sie schon wissen. Also andere wissen es vielleicht nicht, was Kopernikus entdeckt hat. Das, was er entdeckt hat, er war nicht der Erste, der das entdeckt und behauptet hatte. Ein gewisser Aristarch von Samos hat schon im alten Griechenland diese Lehre verbreitet, allerdings hat ihm keiner zugehört. Und zwar die Lehre, die Sonne dreht sich gar nicht um die Erde, sondern es ist genau umgekehrt. Für uns relativ nachvollziehbar, für damalige Verhältnisse überhaupt nicht ein normaler Gedanke. Also, obwohl das ein gewisser Aristarch da schon behauptet hatte, herrschte im 16. Jahrhundert immer noch das geozentrische Weltbild. Da vorne seht ihr ein Bild von diesem geozentrischen Weltbild, wo also wir in der Mitte sind. Die Welt ist in der Mitte, Sterne, Mond, Sonne, alles dreht sich um uns rum. Die Mitte des Universums ist hier. Eigentlich ein schöner Gedanke. Da gab es zwar ein paar Probleme, weil wenn man den Himmel so beobachtete, war es merkwürdig und nicht so richtig zu erklären, dass manche Planeten manchmal plötzlich rückwärts gehen am Himmel, wenn sie sich doch um uns rumdrehen und dann wieder vorwärts. Aber gut, irgendwelche Erklärungen hatte man. Diese Probleme haben aber Kopernikus das 16. Jahrhundert, denke ich mal, wieder diesen Gedanken aufgreifen lassen, okay, so schön das geozentrische Weltbild ist, vielleicht beschreibt es nicht wirklich die Realität. Und er entwickelt dann das heliozentrische Weltbild, das ist das zweite Bild da. Die Sonne in der Mitte und wir drehen uns mit anderen Planeten drumherum. Wir sind nur einer von den anderen auch, die da um die Sonne schwirren. Sein Weltbild war ein Skandal. Oder als er es publizierte, und er publizierte es sehr lange nicht, weil er schon ahnte, das wird keiner gut finden, da war das noch nicht so skandalös, da fand man das einfach naiv und dumm. Er hat es dann publiziert, ich glaube, ein paar Jahre vor seinem Tod, und es setzte sich nicht durch. Galileo Galilei, ein paar Jahrzehnte später, hat das dann mit mehr Vehemenz und besseren Beweisen getan, und da wurde die Sache schon kritischer. Er musste dem zum Schluss abschwören, um nicht als Ketzer verurteilt zu werden. Warum hat man sich so gewehrt gegen dieses heliozentrische Weltbild? Ganz einfach, weil plötzlich der Mensch nicht mehr in der Mitte ist. Plötzlich sind wir nicht mehr der Mittelpunkt des Universums. Das ist ein Schock. Die Welt da draußen dreht sich gar nicht um uns, sondern wir sind es, die sich um sie drehen, um die Sonne dreht. Also die Sonne ist nicht nur gemacht, damit wir es irgendwie tagsüber warm haben und sie uns auf dem Pelz brennt. Tut sie ja in Deutschland im Moment überall, nur nicht bei uns. Ich weiß nicht, was das ist da draußen. Sondern es sieht viel mehr so aus, dass wir um die Sonne kreisen. Wir können von Glück reden, dass wir uns gerade auf dem Planeten befinden, der im richtigen Abstand zur Sonne ist und so. Wir sind nur ein Teil des Ganzen. Das ist ein Schock. Wir sind nur ein Teil. Es geht gar nicht um uns. Wir sind nicht im Zentrum. Das fühlt sich so ein bisschen so an, wie wenn du einen Ehrenplatz hattest, der für dich reserviert war, und plötzlich fällt jemand auf, hey, du gehörst da nicht drauf. Könnten Sie sich bitte woanders hinsetzen? Das ist ein Schock. So, irgendwann hat die Welt dann dieses Weltbild von Kopernikus angenommen, weil die Beweise einfach zu erdrückend waren. Aber das war eine Wende, wir nennen das heute noch die kopernikanische Wende. Eine echte Wende im Denken, die das grundlegend verändert hat. Und was ich damit sagen will, ich glaube, was uns bevorsteht, was wir brauchen, wenn wir auf diesen Weg der Reife gehen wollen, dann ist das eine kopernikanische Wende in unserem Leben. dann werden wir irgendwann merken, wir sind gar nicht im Zentrum. Wir leben oft so, als müsste die Welt sich um uns drehen. Aber das ist überhaupt nicht die Realität. Das ist naiv, das zu denken. Und meistens sind das die schmerzhaften Erfahrungen, von denen ich letztes Mal gesprochen habe, die uns das in unserem Leben beibringen. Da passieren Dinge, die passen nicht dazu, dass wir im Zentrum stehen und sich alles um uns dreht und um unser Glück. Da passieren Dinge, die passen da nicht zu. Die Planeten drehen sich rückwärts. Könnte es sein, dass die Realität durch ein anderes Modell besser beschrieben ist? Könnte es sein, dass die Wirklichkeit eine andere ist, dass ich gar nicht im Zentrum bin? Dass ich nur ein Teil bin, ein sehr kleiner Teil, ein vielleicht sogar unbedeutender Teil? So, und das ist eigentlich, diese kopernikanische Wende ist eigentlich der Beginn von Glauben. An Gott glauben bedeutet im Prinzip, ich erkenne an, ich bin gar nicht im Zentrum. Die Sonne, Gott ist im Zentrum. Das ist eine echte Wende in unserem Denken. Aber es ist eigentlich erst der erste Schritt. Jesus sagt hier zu Leuten, die das längst anerkennen, Gott ist im Zentrum, nicht ich. Jesus sagt zu diesen Leuten im Grunde, so, und Nachfolge bedeutet jetzt, dass ihr dieser Wende im Denken auch eine Wende in eurem Handeln folgen lasst. Also, dass ihr wirklich mit diesem auf den Kopf gestellten Weltbild anfangt zu leben und nicht länger in eurem Leben so tut, als gelte noch das alte Ding. Nachfolge heißt also, es geht wirklich nicht mehr um mich. Es geht hier um Gott. In meinem Leben, nicht nur so allgemein, in meinem Leben. Gott dreht sich gar nicht um mich, obwohl wir das gern so hätten, sondern wir drehen uns um ihn. So sieht's aus. Gott ist wichtig und ich bin nicht so wichtig. Ich habe das bewusst nicht, ich bin nicht wichtig genannt, sondern ich bin nicht so wichtig. Und als Jesus damals seine Freunde aufforderte, Leute, folgt mir nach, da war das blanke Realität, dieses ich bin nicht so wichtig. Da war klar, wenn wir diesem Mann jetzt folgen, dann darf es wirklich nicht mehr so sehr um uns gehen und darum, dass wir hier groß aus der Story rauskommen, weil der Mann geht Richtung Kreuz, hat er kurz vorher gesagt. Und er sagt auch noch, es wird uns nicht viel besser gehen, wenn wir mitkommen. So einen Weg gehen macht man nur, wenn man von der Realität dieser Wende wirklich überzeugt ist, es geht hier gar nicht um mich, es geht um etwas Größeres. Und darum bedeutet Nachfolge sich selbst verleugnen. Das ist mein zweiter Punkt, kurz mich noch mit diesem Wort zu beschäftigen, sich selbst verleugnen. Ich habe den zweiten Punkt Loslassen genannt. Sich selbst verleugnen heißt wörtlich, sich von sich selbst lossagen. Vielleicht könnte man sagen, sich loslassen. Mit Selbstverachtung hat das gar nichts zu tun. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, liebt Gott und den Nächsten wie euch selbst. Liebt euch. Also mit sich selbst verachten hat das überhaupt nichts zu tun. Aber mit Selbsthingabe. Es geht in meinem Leben um etwas Größeres als mich selbst. Und um mein, und als mein Glück. Es geht in diesem Leben um etwas Größeres als um mein Glück. Und deshalb lasse ich meine egozentrischen Ziele, meine Plaketten da los und lebe für das Größere. Und ich glaube eigentlich, so eine Entscheidung, die kann man nicht so am grünen Tisch treffen und sagen, ja, das sehe ich ab jetzt so oder mache ich jetzt ab jetzt so. Ich glaube, das entscheidet sich immer dann, wenn du in einer konkreten Lebenssituation irgendwo stehst und jetzt könntest du da lang gehen und da lang gehen. Und jetzt könntest du einen Weg gehen, wo es um dich geht, dann tust du das. Oder du fragst dich, okay, oder will ich jetzt wirklich leben, was ich eigentlich erkannt habe im Kopf, so, dass es nicht zum ersten um mich geht, dann müsste ich eigentlich diesen Weg gehen. Ich konstruiere jetzt mal bewusst kein Beispiel, weil das immer meistens an der Realität, wo du gerade drin steckst, vorbeigeht. Aber ich glaube, sowas entscheidet sich nicht im Kopf, sondern dann, wenn du im Leben stehst und an einem bestimmten Punkt sagst, so, jetzt könnte ich da oder da. Und wenn ich diesen Weg gehe da, dann geht das gegen mich, dann mag das sogar wehtun. Und das ist dann das, was Jesus mit Selbstverleugnung meint. Ja, da lässt du ein Stück weit von dir los, weil du überzeugt bist, dass es trotzdem richtig ist. Und das könnte dann ein Weg durch die Tiefe werden. Und dann begleitet dich nur die Hoffnung oder das Versprechen Jesu, du wirst auf diesem Weg das Leben finden. Die Hoffnung in Selbsthingabe liegt mehr Leben als in Selbstverwirklichung. Das ist ja das, was Jesus mit diesen anderen Worten sagt, ne? Wer sein Leben loslässt, der wird es finden. Es begleitet dich nur das Vertrauen, okay, ich kann aufhören, mich um mein Glück und mich zu drehen und das so wichtig zu nehmen, weil ich glaube, dass ich Gott wichtig bin. Wichtig genug, als dass er mich nicht untergehen lässt. Also ich kann mich für das Größere loslassen und ich glaube daran, dass ich erleben werde, dass Gott mich nicht loslässt. Wenn ich mein Leben verliere, dann glaube ich daran, dass ich es jenseits von Glück und Erfolg und Gedenkplaketten wiederfinde. So, sich so auf Gott zu verlassen, das ist nicht leicht. Manchmal wagen Menschen das erst dann, wenn sie gar nicht mehr anders können. Wenn du so auf diesem Weg der Selbstverwirklichung gescheitert bist, dass dieser Weg irgendwie zu ist. Das ist das mit dem Schmerz vom letzten Mal. Und dann kann es aber sein, so komisch das klingt, dass das eine unglaubliche Befreiung ist, zu erleben, dieser Satz ist wahr. Ich bin nicht so wichtig. Das ist nicht nur schlimm, das ist sogar befreiend. Es geht hier nicht um mich und das ist okay. Es muss hier auch nicht immer um mich gehen. Und ich muss auch nicht so wichtig sein. Ich gehe nicht unter, wenn ich nicht im Zentrum stehe. Das kann eine unheimliche Befreiung sein, das zu erleben. Ich muss mich eigentlich gar nicht so um mich drehen. Dieses Leben könnte so viel entspannter sein, wenn wir das kapieren würden. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Auch ein bisschen provokant. Du bist nicht der König. Vielleicht kennt ihr noch dieses Lied von Rio Kaiser. Ich musste den Text nachschlagen. Ich weiß das nicht mehr auswendig. Ich kenne nur den Refrain noch. Aber ihr kennt es bestimmt gleich. Jede Nacht um 12:30, wenn das Fernsehen rauscht, lege ich mich ins Bett und mal mir aus. Wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin. Ich denke mir, was der Kohl da kann. Also das Lied ist irgendwie 80er Jahre oder was. Das kann ich auch. Ich würde Vivaldi hören, Tag ein, Tag aus. Ich käme viel rum, würde nach USA reisen. Ronny, das ist wahrscheinlich Ronald Reagan, mal Vivaldi in die Waden beißen. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ich würde die Krone täglich wechseln, würde zweimal baden, würde die Lottozahlen eine Woche vorher sagen. Die Socken und die Autos dürften nicht mehr stinken. Ich würde jeden Morgen erstmal ein Glas Shampoos trinken. Wäre schicker als der Schmidt und dicker als der Strauß und meine Platten kämen ganz groß raus. Ich hätte 200 Schlösser und wäre nie pleite. Wäre Rio der Erste, Sissi die Zweite. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ich mag dieses Lied eigentlich. Ist ein tolles Lied. Es kommt selten im Radio noch. Aber wenn es kommt, kann man es so schön mitsingen. Mindestens den Refrain. Leider ist es nicht sehr erwachsen. Leider bist du nicht der König. Und ich will das sogar ausziehen, du bist es noch nicht mal in deinem eigenen Leben. Jesus hat ja schon von Königreich gesprochen. Wir haben jetzt mit Königreich so in unserem realen Leben nicht mehr viel am Hut. Aber Jesus hat schon von Königreich gesprochen. Er hat es mal so genannt. Mal hat er gesagt, das Himmelreich. Das Himmelreich ist wie? Und dann erzählt er eine Geschichte, wie das Himmelreich ist. Oder Reich Gottes oder Königsherrschaft Gottes. Das war sozusagen Jesu große Vision seines Lebens. Dafür gab er sich hin, dafür gab er sein Leben auf. Für diese große Vision, dieses Königreich. Man könnte sagen, ja, es geht um den Aufbau eines Königreichs, nur sind wir es nicht, die da drin die Könige sind. Sondern Gott. Und Jesus meinte das ziemlich global und umfassend, also Gott als Herr der Welt und damit haben wir meistens weniger Probleme. Aber er meinte das auch ziemlich persönlich. Nachfolge heißt, in deinem Leben bist nicht mehr du König. Und das hört sich nett an, wenn man das nur so sagt. Aber wenn man praktisch drüber nachdenkt, was das bedeuten würde, in meinem Leben bin ich nicht mehr ich König, ein anderer regiert. Aber was würden wir sagen, wenn wir mal denken, wie wir mit 55 sind? Was macht dann Reife, erwachsene Reife aus? Diese Leute, die von denen wir irgendwie das Gefühl haben, die haben da was entdeckt in ihrem Leben, was sie reif macht, was mehr ist als äußerlicher Erfolg. Sind das die Leute, die in ihrem Leben es zu einem kleinen Königreich gebracht haben? Sind das die Könige? Und wenn das Königreich nur aus irgendwie einem sauberen Vorgarten besteht und irgendwie. Oder sind das die Leute, die gelernt haben, dass das Leben erst gutes Leben ist, wenn dann ein besserer regiert als wir selber? Sind die Reifen die großen Menschen, die versöhnt sind mit sich und dem Leben und Gott irgendwie? Sind es die, die ein Königreich aufgebaut haben oder sind es die, die ihre Königreiche losgelassen haben und ein anderes entdeckt haben, von dem sie ein Teil sind? Nur ein Teil, aber ein Teil. Die erkannt haben, überall, wo Menschen ihre kleinen Königreiche loslassen, da und sich in das Königreich Gottes einreihen, so, da entsteht Frieden, Freundlichkeit, Freiheit. Da entsteht das, was eigentlich Leben ist. Also ich weiß in meinem Kopf, das ist wahr. Ich weiß, ja, es wäre der Himmel auf Erden, würde mehr vom Königreich Gottes Wirklichkeit werden. Und ja, ich weiß, nein, es wäre nicht der Himmel auf Erden, wenn ich König von Deutschland wäre. Aber das konkret zu leben, dass ich nicht der König bin, das ist was ganz anderes. Das ist nicht so einfach. Wie gesagt, ich habe auf diesem Weg vielleicht maximal die Hälfte, und das ist noch optimistisch gesprochen. Was bedeutet es konkret, dass ich nicht der König bin? Drei Worte. Auch alles drei keine so schönen Worte. Erstes, was mir einfällt, ist Gehorsam. Also wenn Gott regiert, dann ist mein Part ja wahrscheinlich mehr Gehorsam als selber regieren. Und Gehorsam ist immer dann leicht, wenn der Untertan dasselbe will wie der König. Aber es ist immer dann schwer, wenn das genau diametral gegeneinander steht. Dann wird Gehorsam eigentlich erst zum Gehorsam. Und ich weiß, wir haben in unserer Welt eigentlich nicht viele positive Beispiele dafür, wo Gehorsam gegen den eigenen Willen eine gute Sache ist. Also bei uns führt das fast immer zu Unterdrückung, wenn ich gehorchen muss gegen meinen Willen. Wir sind gewöhnt, wer Macht hat, nutzt sie aus. Wer gehorchen muss, hat ein Problem. Es herrscht eine ganz tief sitzende Skepsis, auch gegenüber Gott, der König sein will. So, und wenn ich das dann trotzdem tue, dann ist das Selbstverleugnung, ja. Also die konkrete Frage, darf Gott in deinem Leben regieren? Dürfte er das? Darf er das? Das zweite Wort, was mir einfällt neben Gehorsam, ist Verzicht. Also ein Lebensweg, wo ich nicht mehr mein Königreich baue, sondern Gott sein Königreich mit mir, durch mich baut. Das wird wohl kaum ein Leben sein, wo ich alles kriege, was ich mir wünsche. Wahrscheinlich nicht. Weil der Preis für Selbstverwirklichung ist nicht selten auch eine gewisse Art von Rücksichtslosigkeit. Gewisse Erfolge wirst du nur feiern können, wenn du bereit bist, über Leichen zu gehen. Das nicht zu tun, bedeutet also Verzicht. Wie auch immer da aussieht. Verzicht ist die Folge einer Lebenseinstellung, wo es nicht mehr so sehr um dich geht, sondern mehr um das Glück anderer, mehr um Gott. Jemandem helfen zum Beispiel kostet dich immer was. Bedeutet immer irgendwie Verzicht, und wenn es nur Verzicht auf Zeit ist. Verzicht kann auch dann gefordert sein, wenn du zugunsten eines höheren Wertes persönliches Glück opferst. Also ein schönes Beispiel dafür ist Treue. Treue als höherer Wert ist das klassische Beispiel, weil es immer irgendwie Verzicht kostet auf das, was man sonst noch haben könnte. Bist du bereit zu verzichten? Das bedeutet konkret, ich bin nicht der König. Und das dritte Wort, was mir eingefallen ist, Kontrolle, beziehungsweise Kontrolle loslassen. Wenn ich nicht mehr der König bin, dann muss ich Kontrolle aufgeben. Und auch das ist nicht so leicht. Du realisierst, ich sitze gar nicht am Steuer. Ich habe das Leben nicht im Griff. Ich habe nicht im Griff, was aus diesem Leben und aus mir wird. Und ich glaube, es ist ein gereifter Mensch, im Grunde jemand ist, der verstanden hat, das Leben geht weiter, Gott geht seinen Weg mit diesem Leben, und zwar mit mir oder ohne mich. Also kann ich auch ebenso gut mitgehen. Aber ich sitze irgendwie gar nicht am Steuer. Ein gereifter Mensch hat im Prinzip gelernt, sich anzuvertrauen. Und mit der Zeit hat er darin Ruhe gefunden, dass das eine gute Sache ist, nicht alles kontrollieren zu müssen. Könntest du Kontrolle aufgeben? Jetzt schauen wir diesen Text nochmal an, diese Sätze von Jesus. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Wenn er sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es gewinnen. Was kannst du tun, um das Leben zu kriegen? Und wenn du alles gewinnen würdest und du nimmst Schaden an deiner Seele. Also Jesus fordert hier zu einem Weg auf, könnte man so sagen, mit Xavier Naidoo. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer. Ne? Aber es ist der Weg, bei dem du deine Seele nicht verlierst. Und es ist der Weg, wo du Leben loslässt, um es zu bekommen. Und wo du dich vielleicht von einem Traum abschiedest, im Leben alles zu erreichen und dich fokussierst auf das eine im Zentrum, das größer ist. Und als Schlussbeispiel, ich habe gedacht, das ist ein bisschen wie heiraten. Ein Mann, der eine Frau heiratet, andersrum jetzt auch. Aber ich spreche aus der Perspektive des Mannes wie auch anders. Ne? Ein Mann, der eine Frau heiratet, lässt in diesem Augenblick alle anderen Möglichkeiten von Wegen los, die er auch gehen könnte. Oder sich einbildet, er könnte sie gehen. Er legt sich also fest. Ja, er bindet sich, er verschenkt sich an einen Menschen. Und das ist praktisch Reduzieren auf eins. Und alles andere loslassen. Und er zahlt in gewisser Weise einen hohen Preis. Und doch scheint es ihm der einzig richtige Weg, um alles zu gewinnen. Auf einer anderen Ebene alles zu gewinnen. So in etwa ist das, wenn ein Mensch sich an Gott verschenkt und erkennt, hey, er ist wichtig. Ich bin nicht so wichtig. Er ist wichtig. Und in ihm ist das Leben. Und er ist zu Recht der König. Wie das letzte Mal machen wir das diesmal auch so, dass wir ein Lied jetzt einfach hören vom Band. Und da vorne ist der Text auf Deutsch. Könnt ihr so ein bisschen mitlesen, um nochmal zu reflektieren, was das bedeuten kann. Dass er im Zentrum steht und nicht du. Und danach hat die Band ein paar Lieder für uns, um Gott anzubeten.
It's all about you.
nochmal auf. Wir beten das Vaterunser zusammen, weil das eigentlich genau an das Thema dieses Gottesdienstes dran passt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.